Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der Einfluss von Karl Marx und Friedrich Engels als Gesellschaftstheoretiker unter anderem auf die internationale Arbeiterbewegung war enorm. Und auch heute noch werden ihre Schriften auf ihre Relevanz für die kritische Betrachtung des Kapitalismus herangezogen. Allerdings stand Friedrich Engels immer etwas im Schatten von Karl Marx, sozusagen an zweiter Stelle. Zu Unrecht ist im Band Friedrich Engels das rot-schwarze Chamäleon zu lesen. In 12 wissenschaftlichen Beiträgen wird der Textilunternehmer, Journalist, Natur- und Sozialphilosoph Friedrich Engels, geboren am 28. November 1820 in Barmen, als der eigentliche Begründer des Marxismus beschrieben. Ich habe mit dem Historiker Eberhard Illner, einem der Herausgeber des Bandes, gesprochen und ihn zuerst nach der Arbeitsteilung zwischen den beiden Freunden gefragt, wobei eben Engels offensichtlich ein gewichtiger Part zukommt.
Auf jeden Fall. Marx hat das mal bezeichnet als Kompaniegeschäft. Marx war ja Philosoph, sozusagen gelernter Theoretiker, während Engels eben ein Autodidakt war und Praktiker war. Der hat ja keine akademische Ausbildung gehabt, sondern eine Kaufmannsausbildung. Und trotzdem hat er Marx beeindruckt durch seine ökonomischen Analysen, vor allen Dingen eben Umrisse zur Kritik der politischen Ökonomie von 1843. Das hat den Philosophen Marx beeinflusst, zu sagen, also nicht in der Philosophie ist die gesellschaftliche Veränderung zu sehen, sondern in der Ökonomie. Und von daher hat er ganz am Anfang auf Marx einen sehr großen Einfluss gehabt, indem er ihn sozusagen von der Philosophie eher zur politischen Ökonomie gezogen hat. So, und nachher ist dann Marx, ja, wie er so ist, als Bücherwurm an vielen, vielen Problemen hängen geblieben und hat das nicht zum Abschluss gemacht, während Engels wiederum ist ein guter Journalist, der auf den Punkt genau, auf die Sekunde genau seine Manuskripte abgeben konnte. Marx ist ja nie fertig geworden und Engels hat es dann geschafft, dieses unfertige Werk von Marx, ist ja nur ein Band zu Lebzeiten von Marx erschienen, also die unfertigen Bände 2 und 3 zu einem echten Druck zu bringen, obwohl sie besonders der Band 3 eben völlig fragmentarisch war, sodass dann Engels praktisch der Sachwalter und eigentliche Nachlassverwalter und Treuhänder, könnte man auch sagen, von Marx geworden ist. Also ohne Engels wüssten wir heute von Marx praktisch nichts.
Das ist ja ganz anders, als es bislang sozusagen in der Rezeption dargestellt wurde. Es ist schon sehr interessant, dass das jetzt so herausgearbeitet wird. Engels kam, wie es im Buch ausgeführt wird, eine wichtige Funktion als Autor von Vorworten und Einleitungen zu, die eigene kleine Abhandlung bildeten, wie zum Beispiel die zur Marxischen Schrift »Das Elend der Philosophie« von 1847, zur Wiederveröffentlichung von Marx' Enthüllung über den Kommunistenprozess zu Köln von 1852 oder, das haben Sie eben auch schon erwähnt, zu dem zweiten und dritten Band des Kapital. Welche eigenen Akzente hat Engels da eigentlich gesetzt, vor allen Dingen nach dem Tod von Marx? Denn da war er ja im Grunde genommen aktiv, um überhaupt dieses gemeinsame Werk an die Öffentlichkeit zu bringen und sozusagen zur Wirkung zu verhelfen.
Die Analysenbedingungen von Marx, also das Kapital, bezieht sich ja eigentlich auf eine Phase der Industrialisierung zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Und zwischen, ich sag mal, 1840, 50 und 1880, 90 hat sich gewaltig viel getan in der Ökonomie, also auch in Deutschland vor allen Dingen mit der Industrialisierung. Von daher musste Engels reagieren auf eine theoretische Ausarbeitung von Marx, die eigentlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon veraltet war. Und deshalb sind gerade die Vorworte wichtig und insbesondere das letzte Vorwort, das ist der letzte große Text von Engels vor seinem Tod 1895 und zwar zur Einleitung von Marx, die Klassenkämpfe in Frankreich von 1858. Das ist ein Text, der zu dem Zeitpunkt schon über 40 Jahre alt war. Und wo Engels dann schreibt, dass sich viele Dinge, Marx und er Mitte des 19. Jahrhunderts so gedacht haben, längst überholt sind und neu gesehen werden müssen. Das heißt also vor allen Dingen die militärische Seite einer möglichen Revolution, die völlig aussichtslos war aufgrund der Waffentechnik, aber auch der Schritt der Sozialdemokratie in den Reichstag mit den Wahlergebnissen, die dazu führen könnten, so Engels, dass gar nicht mehr eine Revolution notwendig sei, sondern der Weg über das Parlament zur Durchsetzung der Arbeiterbewegung durchaus in Aussicht steht. Das heißt also nicht unbedingt ein blutiger, man hat ja immer die Vorstellung gehabt von der Französischen Revolution als blutige Revolution, nicht mehr dieser Weg sei notwendig, sondern eben auch ein gewaltloser oder eben parlamentarischer Weg könnte durchaus in Frage kommen, um die Arbeiterbewegung zum Erfolg zu führen.
Hm. Neben den Kapitalbänden gehört das Manifest der Kommunistischen Partei, 1847-48 in Brüssel geschrieben, zu den wohl bekanntesten Schriften. Aber im Band lese ich, dass die Wirkungsgeschichte erst Jahrzehnte später eingesetzt hätte. Vor allen Dingen ist das im Grunde genommen erst reaktiviert worden, so richtig im 20. Jahrhundert. Welche Bedingungen waren denn da günstig, beziehungsweise warum diese späte Wirkungsgeschichte?
1848 ist die Auflage des Manifests verschwindend gering gewesen. Also ich glaube 150 Exemplare. Hatte auch nie eine Bedeutung gehabt, sondern die Bedeutung kam praktisch erst durch die Spaltung der Arbeiterbewegung in Kommunisten und Sozialdemokraten. Also während des Ersten Weltkriegs die USPD und beziehungsweise dann die Gründung der KPD nach dem Ersten Weltkrieg. Und dann brauchten beide Parteien ein zündendes Programm. Und wenn man das Manifest liest, dann ist das durchaus sehr zündend von den Formulierungen. Und beide wollten sich natürlich auf ihre Urväter berufen, nämlich auf Engels und Marx, die ja beide das Manifest geschrieben haben. So, und dann ging die Auseinandersetzung los. Jeder druckte, so viel er konnte, und berief sich darauf. Und die KPD hat natürlich in der Weimarer Zeit in ganz hohen Auflagen und dann übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg die SED 1947, 48, 49 in gigantischer Auflage das Manifest verbreitet, sodass man das heute als historischen Text der Gründungszeit zuordnet, aber in Wirklichkeit die politische Funktion erst im 20. Jahrhundert bekommen hat.
Herr Illner, Engels war Zeuge der großen gesellschaftlichen Umwälzung des 19. Jahrhunderts, der Entfesselung der Produktivkräfte, die mit der industriellen Revolution zuerst in Großbritannien und dann auch auf dem europäischen Kontinent massiv voranschritt. Das hat, wie wir wissen, viel Elend mit sich gebracht, aber auch großen wirtschaftlichen Aufschwung und Innovation. Wir sind ja heute an einem Punkt, wo die Folgen eines ungezügelten Kapitalismus und ich würde mal sagen auch ungebremster privatwirtschaftlicher Interessen zu überdenken sind. In welchen Punkten würden Sie denn Engels zustimmen? Was konnte er vielleicht auch noch gar nicht sehen und wo hat er sich eindeutig geirrt?
Ja, also zustimmen muss man ihm, das liegt ja auf der Hand, dass er als einer der Ersten die zentrale Bedeutung der globalisierten Ökonomie gesehen hat. Ökonomie konnte nicht mehr als Nationalökonomie gesehen werden, sondern als international, also verflochtene Ökonomie. Nicht bewahrheitet hat sich allerdings die Vorstellung von Engels, dass der Kapitalismus sozusagen von alleine zusammenbricht. Das war ja immer die Krisentheorie, dass mit dem tendenziellen Fall der Profitrate auch automatisch der Kapitalismus sich selbst auflösen würde. Da hat sich sowohl Marx als auch Engels geirrt. Das heißt aber jetzt nicht, dass sich der reine Kapitalismus per se als solcher durchgesetzt hat. Also das kann man daraus jetzt auch nicht wiederum ablesen, sondern es gilt auch wiederum von Engels zu lernen und genau die Realitäten einzuschätzen und die Ursachen vor allen Dingen für zum Beispiel Umweltzerstörung, Vermögensungleichgewichte, Nord-Süd-Gefälle und solche Dinge genau zu analysieren und dann eben dort wiederum die ökonomischen Konsequenzen zu ziehen und auch die politischen Konsequenzen zu ziehen, die notwendig sind, um am Ende dann doch eine gerechte und das ist auch Engels Ziel gewesen, eine humane Welt für alle zu schaffen.
Eberhard Illner zusammen mit Norbert Kubeck und Hans Frambach, Herausgeber des sehr schönen, illustrierten und sehr gut lesbaren Bandes Friedrich Engels, das rot-schwarze Chamäleon, erschienen bei WBG Academic, 432 Seiten, 50 Euro.